Herzlich willkommen zu Ökologisch, dem Podcast von Ökolution. Mein Name ist Christian Cimitesch und wir sprechen hier über das Klima, über die Klimawende, über Projekte und Perspektiven und das immer mit dem Motto Wachstum, Standort, Klima zusammengedacht. Und das heute zum letzten Mal. Mit Ende Juni stellt Ökolution seine Tätigkeit ein und mit dem Ende von Ökolution endet auch dieser Podcast. Wir wollen daher in dieser Ausgabe, in dieser letzten Ausgabe zurückblicken auf Gespräche, die uns geprägt haben, auf Gäste, die neue Perspektiven eröffnet haben, auf Meinungen, die uns weiterbringen. Denn genau darum ging es uns ja immer. Klimapolitik nicht als moralisches Bekenntnis, sondern als ernsthafte Debatte, nicht mit Angst verboten Symbolpolitik, sondern mit Vernunft, Technologie und Marktwirtschaft. Und mit dem Blick auf die Lebensrealität der Menschen, weil wir überzeugt sind, dass Klimawende, wirtschaftliche Entwicklung und gesellschaftlicher Wohlstand keine Gegensätze sind, sondern zusammengehören. Unsere Gespräche waren oft kontrovers und genau das war immer die Idee dieses Podcasts, denn wir leben in einer Demokratie und Demokratie bedeutet nicht, dass alle derselben Meinung sind. Demokratie bedeutet, unterschiedliche Positionen auszuhalten, Argumente auszutauschen und um die besten Lösungen zu ringen. Gerade bei Themen wie Klima und Wirtschaft braucht es diesen offenen Diskurs nicht weniger Debatte, sondern mehr, nicht weniger Perspektiven, sondern mehr. Wir hören also jetzt hinein in 3 Jahre Podcast Ökologisch. Und wir beginnen mit einem der ganz großen Denker des Landes, mit dem Philosophieprofessor Konrad Paul Liessmann. Er spricht aus, was auch für Ökolution immer zentral war. Klimapolitik darf Menschen nicht klein machen, darf nicht Angst machen. Sie muss zeigen, wie ein besseres Leben möglich wird.
Ich denke, man sollte viel mehr, wenn man etwas verbessern will, nicht mit diesen apokalyptischen Szenarien und mit Verzichtsappell arbeiten, sondern eher auch mit Hinweisen darauf, welche Verbesserungen es an Lebensqualität es mit sich bringen würde, wenn man Maßnahmen setzte, die vielleicht nicht das Weltklima retten werden, aber doch einen Beitrag leisten könnten, um die ökologische Situation hier vor Ort auch zu entspannen.
Denn es gehe, so Liessmann, schlichtweg um die Menschen.
Ich würde überhaupt mal vorschlagen, nicht immer von Klimaschutz zu sprechen. Das Klima braucht nicht geschützt werden. Ja, das ist, wie es ist und das wird sein, wie es sein wird. Sondern es geht natürlich um Menschenschutz. Ja, wir wollen klimatische Verhältnisse, die uns ein gutes Leben ermöglichen.
Genau das war für uns immer ein entscheidender Punkt. Die Klimawende ist kein Selbstzweck. Es geht nicht darum, Menschen zu erziehen. Es geht darum, Wohlstand, Freiheit und Lebensqualität zu sichern. Eine Debatte darüber braucht Ehrlichkeit und Differenzierung, nicht Moralisierung, die Klimapolitik als Kampf zwischen Gut und Böse erzählt. Genau davor warnt Axel Bojanowski. Er ist Buchautor und Wissenschaftsjournalist bei der Deutschen Welt.
Und es hat sich so eingebürgert, dass man das in Schwarz und Weiß einteilt, in Gut und Böse, dieses Thema. Und das hilft überhaupt nicht, um den Leuten wirklich zu beschreiben, was es für ein Problem eigentlich ist.
Wer Menschen für Klimaschutz gewinnen will, muss Zusammenhänge erklären, nicht Lager bilden. Fakten wären wichtig und echte Expertise.
Die Experten haben sich verabschiedet aus dem Wissenschaftsjournalismus. Ja, also statt Experten haben wir jetzt viel Aktivisten und das trägt nicht, wie man meinen könnte, zum Verständnis des Klimaproblems bei, sondern im Gegenteil. Das sorgt eigentlich dafür, dass Leute abgeschreckt sind.
Die Aussage ist unbequem, aber wichtig. Denn wer Menschen für die Klimawende gewinnen will, darf sie nicht belehren. Er muss erklären, er muss Zweifel ernst nehmen. Auch der österreichische Journalismus sollte sich das zu Herzen nehmen. Die deutsche Journalismuslegende Hans-Joachim Friedrichs hat mal gemeint, dass sich Journalisten nicht mit einer Sache gemein machen dürfen. Auch nicht mit einer guten. Heute würde man wohl sagen, Journalisten sollten keine Aktivisten sein. Warum aus Sicht von Axel Bojanowski handeln dringend notwendig ist, erklärt er jetzt.
Wir haben hier ein Experiment mit der Erde angestoßen, von dem wir gar nicht genau wissen, was eigentlich passiert. Und das reicht mir eigentlich schon, dass man Maßnahmen treffen müsste. Ja? Also die Unsicherheiten sind eigentlich, finde ich, das sind gerade besorgniserregend. Man weiß eben zu wenig.
Aus dieser Unsicherheit folgt nicht Panik, aber sie verlangt Handeln, und zwar kluges Handeln. Für uns bei Ökolution war dabei immer klar, die Klimawende kann nur dann erfolgreich sein, wenn sie wirtschaftlich tragfähig ist. Nicht gegen Wirtschaft und Standort, sondern miteinander. Gabriel Felbermayr hat das auf den Punkt gebracht. Er ist Ökonom des Wirtschaftsforschungsinstituts WIFO. In Deutschland ist er auch im Rat der Wirtschaftsweisen. Und er meint,
je mehr Klimapolitik wirklich zu Degrowth führt, umso mehr wird sie sich diskreditieren. Das heißt, gerade weil ich mir eine ambitionierte Klimapolitik wünsche, muss sie kombinierbar sein mit einer Verbesserung der Lebensqualität der Menschen.
Das ist ein Argument, das uns im Podcast immer wieder begegnet ist. Klimapolitik muss funktionieren, ökologisch, aber auch wirtschaftlich. Denn ohne Akzeptanz und Investition wird die Transformation nicht gelingen. Oder? Wie Gabriel Felbermayr es sagt.
Ohne Planungssicherheit die privaten Investitionen nicht fließen können, und ohne private Investitionen gibt's keine Klimawende. Ja, der öffentliche Sektor kann das nicht alleine stemmen.
Genau deshalb haben wir in diesem Podcast immer wieder über marktwirtschaftliche Instrumente gesprochen, über CO2-Preise, Emissionshandel, internationale Märkte und über die Frage, wie Kapital dorthin gelenkt werden kann, wo es die größte Wirkung entfaltet. Paul Nimmerfall und Jakob Zenz von Econetics sind Experten für CO2-Zertifikate. Sie wissen, warum Kompensation kein Ablasshandel ist, sondern ein notwendiges und sinnvolles Werkzeug, besonders bei unvermeidbaren Emissionen. Das erklärt Paul Nimmerfall.
In diesem Bereich der unvermeidbaren Emissionen, wie groß dieser Bereich auch ist, macht es eben Sinn, dass man Projekte entwickelt, die irgendwo auf der Welt CO2 kompensieren. Je regionaler, desto besser, aber wir können nicht alle Projekte dieser Art in Österreich haben.
Wichtig ist dabei, der Klimawandel endet nicht an Staatsgrenzen. Wir müssen global denken und auch globale Lösungen zulassen. Lösungen, die auch einen entwicklungspolitischen Mehrwert haben, wie Jakob Zenz erklärt.
Also man lässt da sehr oft, glaube ich, die Menschen, die Projekte, auch den Impact in diesen Regionen außen vor, weil kein Mensch würde sonst in diese Projekte investieren, wenn es nicht einen marktbasierten Mechanismus gibt, den man sich woanders anrechnen kann.
Das ist ein marktwirtschaftlicher Gedanke, wie er uns immer wichtig war. Gute Regeln schaffen Anreize, und Anreize schaffen Wirkung. Wirkung, die wir brauchen am Weg zu Netto Null, wie Jakob Zenz sagt.
Und es ist auch das einzige Werkzeug, das wirklich nachweislich diesen Effekt in den Ländern hat und auch die Investitionen dahin bringen kann.
Die Marktwirtschaft ist ja insgesamt ein Erfolgsmodell im weltweiten Vergleich und im historischen Vergleich. Marktwirtschaft heißt, dass Konsumentinnen und Konsumenten die Entscheidung treffen und nicht der Staat. Das Gegenteil ist Planwirtschaft, die staatliche Regelung der Wirtschaft. Dass das nicht funktioniert, zeigt uns die Geschichte. Und das weiß auch Nathalie Hasdorf, die Chefin der Bundeswettbewerbsbehörde.
Überall dort, wo sozusagen einzelne politische Machthaber oder Regierungen, Staaten die Idee hatten, dass sie definieren, wie ein Markt genau funktionieren soll, und der Staat die Gewinner definiert, ist das in einer Katastrophe geendet, wirtschaftlich, oft auch menschlich, mit vielen dramatischen Ergebnissen.
Sie hat gemeinsam mit der E-Control die Marktsituation am österreichischen Strommarkt untersucht. Eine Untersuchung, die zeigt, wie die österreichischen Stromunternehmen untereinander und aneinander beteiligt sind. Ein Hemmnis für Wettbewerb, wie sie meint.
Man muss sich natürlich schon fragen, wie würden wir das sehen, wenn das in einem anderen Produktbereich, sagen wir zum Beispiel im Lebensmittelbereich, wie würden wir das sehen, wenn ich zwischen den Lebensmittelhändlern wie Spar, Rewe, Lidl, Hofer, wenn die auch noch untereinander 15, 25, 27% hätten. Ja? Da würde ja jeder auf den ersten Blick sagen, wie geht denn das?
Wettbewerb, das bedeutet Effizienz, Innovation und faire Preise. Und ein Stück weit haben es die Stromkunden auch selbst in der Hand. Sie können den Anbieter wechseln, Strom günstiger bekommen. In anderen Ländern wird das viel häufiger gemacht. Nochmal Nathalie Hasdorf dazu.
Eigentlich ist es fast eigenartig, dass hier so eine starke sozusagen Art Markenloyalität da ist, weil ich ja anders als bei anderen Produkten für Konsumenten, wo ich vielleicht sagen kann, okay, mir gefällt die Farbe von dem Schuh halt besser oder mir gefällt das Logo besser, aber Strom ist Strom, da geht es nur ums Geld.
Marktwirtschaft bedeutet auch Freiheit, die Freiheit eigener Entscheidungen. Und das ist das Leibthema der österreichischen Journalistin Anna Schneider. Sie kritisiert die Vermischung von Klimaaktivismus und Kapitalismuskritik, wie es zum Beispiel die deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubauer gerne macht.
Natürlich, dass wir irgendwann den ganz bösen Kapitalismus überwinden werden müssen, weil der führt uns alle ins Unheil, dass sie auf die Idee noch nicht gekommen ist, dass uns dieser böse Kapitalismus ein Leben in Freiheit ermöglicht, wie sonst eigentlich, glaube ich, kein anderes System ist. Steht auf einem anderen Blatt.
Das ist pointiert. Aber der Kern ist wichtig. Freiheit und Klimaschutz sind kein Widerspruch. Eine gute Klimapolitik muss Menschen überzeugen, nicht bevormunden.
Ich glaube, dass Menschen ganz grundsätzlich mal, also würde ich mir mal behaupten, zu sagen, dass die meisten für Klimaschutz sind. Und wenn dann in einzelnen Sparten manche Sachen ein bisschen teurer werden, glaube ich, das ist viel eher verkraftbar als so harte Einschnitte wie Verbote von gewissen Lebensmitteln oder eben, wie gesagt, Autos ist ja auch so ein gutes Beispiel einfach. Also so Sachen, wo sehr gerne drüber gelacht wird, wenn Menschen vom Land gerne Schnitzel essen und eben, wie gesagt, zwei Autos haben, weil sie es brauchen und als die großen Klimasünder hingestellt werden. Also denen das Leben zur Hölle zu machen, wie gesagt, überzeugt die nicht und wird am Ende das Klima auch nicht retten.
Für Ökolution war immer klar, Verbote sind oft die bequemste politische Antwort, aber selten die intelligenteste. Besser sind Innovationen, Wettbewerb und Technologieoffenheit. Und damit sind wir bei einem ganz aktuellen großen Thema: Speicher. Denn erneuerbare Energie allein reicht nicht. Strom muss dann verfügbar sein, wenn er gebraucht wird. Nicht nur dann, wenn der Wind weht oder die Sonne scheint. Wir müssen Strom also speichern, und zwar in großen Mengen. Jim Lefebvre, Batterieexperte und Gründer von Impetto Impact, hat den enormen Investitionsbedarf für uns beschrieben.
Also wir brauchen ca. 7 Gigawatt an Batteriespeicherleistung in den nächsten 15 Jahren. Das ist äquivalent zu einer Investitionssumme von 5 bis 10 Milliarden Euro. Niemand weiß ganz genau, wohin die Zellpreise sich entwickeln, außer nach unten in der Regel.
Mehr Speicher bedeutet auch, dass wir das Stromnetz nicht überdimensioniert ausbauen müssen. Energieanwalt Markus Steiner-Selenitsch hat dafür ein sehr anschauliches Bild.
Wenn man unser Netz vergleicht mit das, was wir alle kennen, Autobahnen, dann haben wir einfach eine bestimmte Kapazität, die das Netz hergibt. Also wir haben, keine Ahnung, dreispurige Autobahnen, und dann gibt es die Rush Hour, wo alles verstopft ist, und Batterien wären sowas wie riesengroße Parkplätze, wo man zwischenparken kann, und die sorgen dafür, dass die Autos dann zu dem Zeitpunkt fahren, wo wieder Platz ist auf der Autobahn. Idealerweise ohne, dass man dann bei der Autobahn eine vierte, fünfte, sechste Spur hinzufügt, die viel teurer wäre.
Und das ist genau die Art von Denken, die wir brauchen. Nicht ideologisch, sondern systemisch. Nicht nur mehr erzeugen, sondern besser steuern, speichern und nutzen. Ein Versäumnis der letzten Jahre. Ideologiegetrieben wurde einseitig gefördert, ohne die Konsequenzen mitzudenken. Josef Wildburger, ein studierter Verfahrenstechniker, sagt das besonders deutlich.
Wer auf die Idee gekommen ist, dass wir das machen, ohne dabei gleichzeitig auf die Speicher zu setzen, sondern nur den PV-Ausbau zu fördern. Also wenn ich das als Aufgabe gestellt hätte, in einem Seminar und so weiter, sowas angeliefert hätte sein Studium nicht beendet auf der TU Wien. Ja. Mhm. Weil da ist ein Denkfehler drin.
Als Unternehmer setzt er jetzt auf Speicherlösungen innovativ, auf lithiumfreie Flussspeichersysteme.
Alle, die sich echte Experten sind, wissen, und das wissen wir jetzt seit 20 Jahren, ja, und nicht seit gestern und nicht seit vorgestern, ja, dass wir diese Speicher brauchen, dass wir den Netzausbau brauchen. Und jetzt komme ich zum Netzausbau. Wir Der Netzausbau, das wissen wir auch alle, hat eine Zeitachse. Ich komme wieder zu meiner Zeitachse. Es ist immer wieder dasselbe, was ich sagen werde. Ja? Wenn wir nicht in Zeitachsen denken können und Netzausbau dauert Jahre bis Jahrzehnte, ja, dann werden wir, und wenn wir vorher den ganzen anderen Ausbau fördern, dann werden wir scheitern.
Auch das ist eine Botschaft, die bleibt. Energiewende braucht Realismus. Infrastruktur entsteht nicht durch Wunschdenken, sie braucht Planung, Genehmigungen, Kapital, Fachkräfte und Zeit. Was für Batterien gilt, gilt auch für Wasserstoff. Ein weiteres großes Zukunftsthema, und das weiß man auch anderswo auf der Welt. China setzt jetzt auf Wasserstoff, Japan schon länger. Und auch in Österreich ist man dran. Lukas Renz zum Beispiel, er hat Hydrosolid gegründet, ein Startup, das eine neue Technologie zur Speicherung von Wasserstoff entwickelt. Ob Wasserstoff auch für Europa eine Chance sein kann, das habe ich ihn im Podcast gefragt.
Wenn wir da uns trauen, jetzt stark zu investieren, zu zeigen, dass wir wirklich wollen, ich glaube, dann haben wir die Chance, dass wir da in 5-10 Jahren wirklich einen Innovationsvorteil auch gegenüber chinesischen Produkten beweisen können.
Doch dafür muss Europa schneller werden. Und zwar in der Verwaltung bei den Genehmigungen.
Elektrolyseure in Deutschland braucht die Baugenehmigung 2 bis 5 Jahre, in China 2 bis 6 Monate. Windparks, Deutschland 5 bis 7 Jahre, China 6 bis 18 Monate. Hochspannungsleitungen, Europa scheitert da am Planungsrecht. In China sind wir da im Schnitt 5 bis 10 Mal schneller als in Europa. Ich meine, das sind jetzt nur so Zahlen, die man immer wieder aufpoppen und einmal ein bisschen zusammengeschrieben habe, wird dort und da vermutlich auch ein bisschen anders sein. Aber unterm Strich merken wir sind zu langsam. Ja, wir bürokratisieren alles.
Das ist ein Standortthema und es ist ein Klimathema. Weil wer Transformation will, aber jede Umsetzung verlangsamt, verhindert am Ende beides. Klimaschutz und Wettbewerbsfähigkeit. Den Wasserstoff werden wir fix brauchen als Stromspeicher, als Langzeitspeicher, um Strom im Winter zu haben, wenn die Sonne weniger scheint. Das kann Wasserstoff, weiß Peter Muckenhuber. Er ist Studiengangsleiter am neu gegründeten Bachelorstudium Wasserstofftechnik an der FH Technikum Wien.
Strom wird erzeugt und muss letztlich, um die Netze, die Transportwege darstellen, stabil gehalten werden, sofort verbraucht werden. Dieser Faktor ist bei den gasförmigen Energieträgern und vorrangig beim Wasserstoff dann zukünftig entkoppelt. Und dieser Vorteil, den macht man sich zukünftig auch weiterhin zunutze. Vielleicht ein konkretes Beispiel, wie kann das aussehen? Wir haben zu Sommermonaten Überschussstrom durch PV-Erzeugung, die sogenannte Mittagsspitze, die jeder kennt. Man kann diesen Strom durch die Elektrolyse in gasförmigen Wasserstoff umwandeln. Da haben wir dann den grünen Wasserstoff erzeugt. Und dadurch, dass wir ihn gasförmig auch verspeichern können, beispielsweise in ehemaligen Erdgaslagerstätten, die auch in Österreich vorrangig und weltweit beachtet in ersten Formen sozusagen verfügbar gemacht werden, zeitlich entkoppelt speichern. Das heißt, im Sommer produziere ich den Wasserstoff, den ich beispielsweise im Winter dann wieder herausnehme aus dieser Lagerstätte und dann zur Verbrauchsstelle führe und zum Verbrauch bringe.
Und er warnt davor, dass Europa zwar die Technologie entwickelt, aber andere sie dann skalieren. Diese Gefahr ist real. Schon seit vielen Jahren setzt Japan auf Wasserstofftechnologie. China hat diese Technologie jetzt gerade in seinen neuen Fünfjahresplan aufgenommen. Und wie ernst es China ist, wenn sie etwas im Fünfjahresplan aufnehmen, das haben wir bei Photovoltaik und Batterien gesehen.
Und es sollte sich die Geschichte der Photovoltaikindustrie, der erzeugenden Industrie in diesem Bereich bitte nicht wiederholen. Ja, wir haben gute Forschungseinrichtungen.
Also Innovation in Österreich und dann aber die Skalierung und letztlich wirtschaftlich damit erfolgreich sein in anderen Weltregionen. Dieses Problem sprechen Sie an.
Genau.
Das ist vielleicht eine der größten Lehren. Innovation allein reicht nicht. Wer neue Technologien nicht zur Anwendung bringt, verliert Wertschöpfung, Arbeitsplätze und Einfluss. Auch Michael Harasek von der TU Wien ist ein Fan von Wasserstoff. Er leitet dort den Forschungsbereich thermische Verfahrenstechnik und Simulation und er hat Wasserstoff bei uns im Podcast sehr schön beschrieben.
Wasserstoff ist tatsächlich der Champagner der Energiewende. Man muss es so sehen, dass Wasserstoff ein vielseitig einsetzbares Gas ist. Es ist ein Energieträger. Er kann aus elektrischem Strom und Wasser hergestellt werden in Elektrolyseverfahren und bietet damit einen neuen Industrierohstoff, aber auch eine Möglichkeit, großskalig Wasserstoff speichern zu können.
Woran Harasek auch forscht, ist CO2. Das wollen wir ja vermeiden. Gleichzeitig kann es aber auch Rohstoff sein, nämlich wenn wir CO2 abscheiden, bevor es in die Atmosphäre gelangt.
Der Nachteil dieser Technologie ist, dass er sehr energieintensiv ist und das CO2 weiterhin als Abfall, also nicht als Sekundärrohstoff oder als Kohlenstoffquelle angedacht wird, sondern wir am Ende des Tages hier 30, manchmal auch mehr Prozent der fossilen Energie, die wir einsetzen, um etwa Strom zu produzieren oder auch um Petrochemie zu betreiben, am Ende des Tages auch für die CO2-Abscheidung, Verdichtung, den Transport und die Lagerung benötigen. Das heißt, wir kurbeln eigentlich durch CCS, und das muss man auch durchaus kritisch hier sehen, wir kurbeln durch CCS unter Umständen ja noch den fossilen Energiebedarf an.
Das ist ein wichtiger Gedanke. Kreislaufwirtschaft heißt nicht nur Recycling von Papier, Plastik oder Metallen. Sie kann auch bedeuten, Kohlenstoff in industriellen Kreisläufen zu halten. Aber auch hier gilt, ohne wirtschaftliche Rahmenbedingungen wird selbst die beste Technologie nicht skalieren.
Der Weg einer CO2- oder einer Kohlenstoff-Kreislaufwirtschaft ist ein teurer. Also es wird Anstrengungen benötigen, es wird aber auch mehr Geld kosten. Das billige Fossile versus das etwas aufwendigere und auch wenig geförderte Erneuerbare, das ist sozusagen eine Diskussion, die schon lange da ist. Und in diese Diskussion ist zu vertiefen, und hier wird es auch notwendig sein, politische Maßnahmen, insbesondere natürlich auch monetäre Maßnahmen, Thema CO2-Besteuerung und so weiter. Das sind alles Treiber, die natürlich die Wirtschaftlichkeit solcher innovativen Prozesse hier deutlich, deutlich, deutlich erhöhen.
Also wieder einmal Preise als wichtiges Signal in der Marktwirtschaft. Das ist ja auch der Sinn einer vernünftigen CO2-Bepreisung, die vor allem dann Sinn macht, wenn sie weltweit gedacht wird. Wir haben jetzt gesehen, wie wichtig Innovationen sind. Und die gibt es vor allem dann, wenn Technologieoffenheit herrscht. So sieht es zum Beispiel der TU Graz-Professor Georg Brasseur.
Keine Verbote, Technologieoffenheit, weil nur wenn Technologieoffenheit besteht, dann denken Millionen von Leuten über Ideen nach, was man tun könnte. Und werden auf lustige Ideen kommen, wie man fängt jetzt fossiles CO2 in Kraftwerken ein, verpackt es von mir aus mit Wasser zusammen und pumpt es in ein Vulkangestein hinein, und das wandelt sich in kürzester Zeit in Carbonat um. Ja, da gibt es alle möglichen Methoden, und es ist dann weg und kann nicht mehr schädlich sein. Das ist bei uns verboten. Also Carbon Capture und Storage darf man nicht. Ja? Warum? Wieso? Vielleicht kommt noch viel lustigere Ideen noch. Weiß ich nicht.
Genau das ist der Ökolution-Gedanke. Nicht Politik soll im Detail vorschreiben, welche Technologie gewinnt, sondern kluge Rahmenbedingungen sollen ermöglichen, dass die besten Lösungen entstehen. Ob Batteriewasserstoff oder CO2-Kreislaufwirtschaft, die Energiewende wird nicht aus einer einzigen Lösung bestehen. Sie wird ein Zusammenspiel vieler Technologien sein, und sie wird international sein. Wir haben im Podcast Öko, logisch, immer wieder auch den Blick über die europäischen Grenzen gewagt. Zum Beispiel nach Saudi-Arabien mit Quentin Blomart. Er leitet dort das deutsche Wasserstoffdiplomatiebüro, weil neue Energiemärkte nicht nur in Europa entstehen und weil auch Saudi-Arabien auf Wasserstoff setzt.
Lange erprobte Erfahrung und Lernkurve als Energieversorger, starke Beziehungen zu Schlüsselabnahmemärkten, vertieftes Wissen und sehr gut ausgebildete Fachkräfte in Bereichen, die für die Wasserstoffwirtschaft weiterhin von Bedeutung erhalten bleiben. All diese Vorteile kann das Königreich aufzeigen, um in Zukunft zusätzliche Einnahmequellen anzuzapfen.
Was ja auch betont ist, dass Wasserstoff ja keineswegs was Neues ist. Die Industrie verwendet ihn ständig und schon lange. Allerdings wird er bisher nicht klimaschonend produziert. Bedarf und Markt sind aber da.
Dazu werden zusätzliche Bereiche, die ihre Emissionen drastisch reduzieren müssen, auch auf Wasserstoff setzen. Und das betrifft in der Tat sehr große Mengen, von der Stahl bis zu Zement, bis zu Glas, bis zu Keramikindustrie oder Papierindustrie. Und weitere energiehungrige Felder interessieren sich auch für Wasserstoff und dessen Derivaten. Und zwar, wie erwähnt, der Schwerlastverkehr, die Schifffahrt, der Schienenverkehr oder der Flugverkehr.
Und auch die Voraussetzungen sind gar nicht so schlecht. Das gilt auch und gerade für Österreich.
Laut Studien kostet der Umbau von bestehenden Pipelines in wasserstoffkonforme Pipelines ein Drittel der Preise neuer Pipelines. Einiges spricht also für eine solche Lösung, wenn eine Basis, eine strukturelle Basis schon vorhanden ist. Ammoniak wird heutzutage en masse produziert, sprich die Infrastrukturen für diesen Transport sind schon vorhanden.
Ein Wettbewerbsvorteil, ja. Die Klimawende soll Wettbewerbsvorteile bringen. Wir müssen die Klimawende als Wohlstandschance begreifen. Das zieht sich durch den Podcast Öko. Logisch. 68 Folgen zu Wachstum, Standort, Klima. Und das waren einige Highlights daraus. In all unseren Gesprächen ging es nie um einfache Parolen. Es ging um Lösungen, die funktionieren können, um Klimapolitik, die nicht gegen Menschen arbeitet, um Technologie, die Chancen eröffnet, um Märkte, die Innovationen ermöglichen, um einen Standort, der nicht geschwächt, sondern erneuert werden muss. Wenn wir nach all diesen Folgen, aus diesen 68 Folgen, eine Botschaft mitnehmen, dann vielleicht diese. Die Klimawende braucht mehr als nur gute Absichten. Sie braucht Mut zur Realität, Mut zur Innovation, Mut zur Marktwirtschaft und Mut zur Freiheit. Ich sage zum Abschluss, danke an alle, die diesen Podcast möglich gemacht haben. Das Team bei Ökolution, unser Producer Stefan Tesch, allen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Und vor allem euch allen, die ihr diesen Podcast gehört habt, weiterempfohlen habt, die ihr kommentiert und mit uns diskutiert habt. Bleiben wir dran, die Klimawende positiv zu denken, global, lösungsorientiert und marktwirtschaftlich. Getreu dem Motto dieses Podcasts, Wachstum, Standort, Klima, zusammengedacht.
Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.